Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wir wollen hören als Predigttext für den heutigen Sonntag auf zwei Verse aus dem Matthäusevangelium aus dem 8. Kapitel. Dort heißt es: Siehe, ein Aussätziger kam heran und fiel vor Jesus nieder und sprach: Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will es tun, sei rein. Und sogleich wurde er von seinem Aussatz rein. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr Heiland, wir wollen dir Dank sagen für dieses Wort, das du uns schenkst als Predigttext, indem du uns kündest, wie du damals den Leprakranken geheilt hast. Wir wollen dir Dank sagen für diese Worte und wir wollen dich bitten für die Predigt, die wir jetzt über diese Worte hören wollen, um deinen Segen. Wir wollen dich bitten um deinen Geist für diese Predigt, auf dass du zu uns sprichst und dass wir verstehen können, was du uns zu sagen hast. Dass dieses Wunder geschieht, dass deine Stimme zu hören ist in dieser Predigt, Herr, dazu brauchen wir deinen Geist. Und darum wollen wir dich bitten für diese Predigt, Herr. Segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, diese Geschichte handelt von einem Leprakranken. Ich sage das so deutlich, weil immer wieder in manchen moderneren Auslegungen behauptet wird, wenn in der Bibel von Aussatz die Rede sei, dann sei nicht von dieser tödlichen Krankheit Lepra die Rede, sondern von irgendwelchen Hautflechten, so eine Art Psoriasis. Das kann schon deshalb nicht stimmen, weil wenn es nur Psoriasis gewesen wäre, so eine Hautentzündung, die nicht ansteckend ist, dann hätten die Leute nicht die Leprakranken isolieren müssen, dann wäre es nicht zu diesen Auswüchsen gekommen, wo es im Mittelalter bzw. auch zu Zeiten der Bibel gewesen ist. Und vor allen Dingen steht hier auch im Urtext, das darf ich Ihnen sagen, im Griechischen, Holepros. Hier steht nicht ein Aussätziger, sondern der Leprakranke. Und wenn man liest, gerade auch den Paralleltext im Lukas-Evangelium halt, nicht dieser Mann hatte Lepra, eine tödliche Krankheit. Nur erst dann versteht man einfach auch diese Reinigung. Wenn das jetzt nur so ein bisschen so eine Juckkrankheit gewesen ist, dann erschließt sich nicht der Sinn dieser Geschichte und auch nicht all die anderen Dinge, die an Reinigungsvorschriften oder auch an Distanzvorschriften gegeben werden im Alten Testament, denn über Aussatz wird ganz, ganz viel in der Bibel berichtet. Mein alter Bruder, da habe ich noch nicht Theologie studiert, der hat mir einmal erklärt, gesagt, wann immer du in der Bibel Aussatz liest, da geht es um die todbringende Sünde des Menschen. Weil wir ja heute kein Lepra mehr zu fürchten haben, kann man ja denken, naja, diese Geschichte ist nicht unsere Geschichte, weil damit haben wir ja nichts mehr zu tun, weil die Medizin, Gott sei Dank, dagegen Medikamente hat hier in der westlichen Welt. Aber wenn man weiß, dass dieses Todbringende damals ein Zeichen auch für das Todbringende heute ist, nämlich für die Sünde, dann kann man das besser verstehen. Das nur als Vorbemerkung, dass wenn wir uns jetzt diesem Text zuwenden, dass wir hier zu tun haben mit einem Mann, der vom Tod bedroht ist, aber der durch Christi Hilfe den Tod besiegt. Und so habe ich die Predigt dann auch überschrieben, wie man mit dem Tod fertig wird. Wie man mit dem Tod fertig wird. Und dazu 5 Punkte. Und da werden wir gleich nochmal Vers für Vers, Wort für Wort den Predigttext durchgehen. Erstens zu Jesus kommen. Zweitens vor Jesus niederfallen. Drittens zu Jesus rufen. Viertens dem Willen Jesu unterwerfen. Und fünftens von Jesus reinigen lassen. Wie man mit dem Tod fertig wird. Das erste, zu Jesus kommen. Wir lesen das hier zu Beginn. Siehe, ein Aussätziger, ein Leprakranker kam heran. Um mit dem Tod fertig zu werden, und das direkt vorneweg, musst du zu Jesus kommen. Nirgendwo anders wirst du Hilfe finden. Wenn du Zahnschmerzen hast, dann weißt du, wo du dich hinzuwenden hast. Da gehst du nicht zum Bäcker, da gehst du nicht zum Friseur, gehst auch nicht zu deinem Nachbarn, der dir sonst in vielem helfen kann, da wirst du zum Zahnarzt gehen. Das ist der Ort, wo du gegen Zahnschmerzen geholfen bekommst. Wenn du bei deinem Auto Getriebeschaden hast, gehst du ebenfalls nicht zum Friseur, auch wenn der gute Frisuren anfertigt. Du gehst auch nicht zum Bäcker, auch nicht zum Zahnarzt in diesem Fall. Nein, dann wirst du eine Kfz-Werkstatt aufsuchen. Die wird dir helfen. Ich könnte die Beispiele jetzt weiterführen, was man tut, dass es dafür Leute gibt, die einem helfen können. Angesichts des Todes gibt es nur eine Stelle, wo wir uns hinwenden können. Jesus Christus. Da musst du zu keinem Arzt gehen. Da musst du zu keinem Lebensversicherungsverkäufer gehen. Da brauchst du nicht zu deiner Frau, zu deinen Kindern oder sonst jemanden zu gehen. Da gibt es nur eine Stelle, wo du hin kannst. Du musst zu Jesus kommen. Hast du Jesus nicht, Tod für alle Ewigkeit. Hast du Jesus, ewiges Leben in alle Ewigkeit. Du musst zu dem Herrn über Leben und Tod. Niemand anderes kann dir sonst helfen. Für diesen Aussätzigen war das klar. Er war totgeweiht mit seiner Lepra. Und er wusste, niemand kann ihm helfen. Einer war da. Jesus von Nazareth. Und er hat das Privileg, dass er direkt zum lebendigen Gott kommen konnte, der damals auf Erden war. Da fragen Menschen, wie können wir denn zu Jesus kommen? Er ist ja nun Pfingsten gen Himmel gefahren, als Himmelfahrt gen Himmel gefahren. Und was haben wir denn jetzt noch hier auf Erden? Wo können wir denn zu ihm kommen? Nun, in seinem heiligen und lebendigen Wort. Wenn du zu Jesus kommen willst, eine Begegnung mit dem allmächtigen Gott haben willst, dann musst du in der Bibel lesen. Und dann musst du auf die bibeltreue Verkündigung des Wortes Gottes hören. Da hast du Begegnung mit dem lebendigen Gott. Jetzt wird vielleicht der ein oder andere Schlaumeier sagen, so nach dem Motto, ach, ich bin ja Gott sei Dank nicht leprakrank. Noch einmal, das habe die Medizin, also ist das ja eigentlich nicht meine Geschichte. Noch einmal, der Aussatz in der Bibel ist der Aussatz der Sünde für uns. Und wir alle sind mit dieser geistlichen Lepra erkrankt, mit der Sünde. Und wenn wir da nicht zu Jesus kommen, dann gehen wir in den Tod. Und zwar nicht nur in den biologischen Tod, da gehen auch alle die hin, die mit Jesus leben in dieser Welt, so der Heiland nicht vorher wiederkommt. Nein, dann gehen wir auch in den ewigen Tod. Und wenn du Rettung von deinem Tod haben willst, musst du zu Jesus kommen. Das Interessante an dieser Geschichte auch hier ist, eigentlich hätte der nicht kommen dürfen und gar nicht kommen können. Weil die Lepra war in der damaligen Gesellschaft so geächtet, dass sobald jemand erkrankte, er isoliert wurde aus der Gesellschaft. Da gab es extra Siedlungen, wo die Leprakranken dahin vegetierten. Die bekamen dann von ihren Angehörigen an verabredete Plätze Lebensmittel gebracht. Aber da durften dann die Leprakranken nicht sein. Da brachten die Angehörigen das hin, die gingen wieder weg. Und erst wenn die weg waren, dann holten die Leprakranken diese Mahlzeiten. Die Leprakranken waren gezwungen, Glocken bei sich zu tragen in manchen Gebieten. Die mussten rufen, Aussatz, Aussatz, Lepra, Lepra, ich bin erkrankt. Damit diejenigen, die kein Lepra hatten, auf alle Fälle den Abstand von ihnen hielten. Weil das haben die Menschen damals schon erkannt, nicht? Dass Dinge hier infektiös sind. Und wenn man den Kontakt zu nah hat bei der Lepra, dann schreckt man sich selber an. Und jetzt kommt jemand zu Jesus, was eigentlich gar nicht möglich ist. Der darf da eigentlich nicht hin. Weil das ist der Heilige und das ist ein Erkrankter. Übrigens, das ist auch bei Lepra so gewesen. Nicht nur, dass man mit seinen Angehörigen keinen Kontakt mehr hatte. Auch Lepra schloss aus dem kultischen Bereich aus. Und wehe, wenn ein Priester oder ein Levit mit einem Leprakranken in irgendeiner Form Kontakt hatte, dann durfte er auch nicht mehr in den Tempel gehen. Das schloss vom Heiligen aus. Eigentlich geht das nicht, was hier passiert. Und da funktioniert es bei Jesus. Und so ist es auch mit unserer Lepraerkrankung, mit unserem Aussatz. Eigentlich können wir sündige Menschen nicht zu Jesus kommen. Da ist kein Weg von dieser gefallenen Welt zum heiligen Gott, von dem Sündhaften zum Ewigen. Deshalb musste Jesus in diese Welt kommen, deshalb musste Gott Mensch werden, damit wir Begegnung mit ihm haben, damit wir kommen können. Denn normal wäre dieser Zugang zu gewesen. Aber in Jesus ist der Weg auf für uns Unheilige, für uns Sündige, für uns an geistlicher Lepra erkranken, damit wir zum heiligen Gott kommen. Wir haben ja seit diesem Sonntag dieses wunderbare Wort endlich da hängen. Da bin ich sehr dankbar drum halt. Nicht Jesus Christus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Normalerweise kann man nicht zum Vater kommen. Nur durch Jesus. Aber zu dem musst du kommen, um zum Vater zu gelangen. Und so wie dieser Leprakranke sich aufmacht zu Jesus und kommt zu ihm, So möchte ich euch auch aufrufen, die ihr noch nicht im Glauben an den Heiland steht. Kommt zu Jesus. Kommt ihr nicht zu Jesus, dann werdet ihr sterben in euren Sünden. Dann werdet ihr sterben, wie dieser Leprakranke an seiner Krankheit gestorben wäre. Das ist das Erste. Wir müssen zu Jesus kommen. Das Zweite. Vor Jesus niederfallen. Um mit dem Tod fertig zu werden, musst du vor Jesus niederfallen. Das lesen wir hier ebenfalls im Vers 2. Und er fiel vor Jesus nieder. Also er kommt jetzt zu Jesus, aber er, der Sündige, der mit Lepra behaftete, begegnet dem heiligen Gott so, wie es er verdient hat. Er fällt vor ihm nieder. Gott ist nicht so ein Kumpel, der bei uns auf der Schulbank sitzt, nicht? Und so wie die Schüler morgens in den Schulraum kommen und sagen, hey Alter, was geht denn, nicht? So kannst du Gott dich nicht nahen. Oder am Arbeitsplatz, wo man dann reinkommt, moin Kollegen. So ist der lebendige Gott nicht. Um das ganz klar zu machen, nicht? Zu Jesus können wir nicht so hinkommen, so nach dem Motto, dem können wir mal eins ans Backe labern oder sonst irgendetwas halten. Oder können wir unsere Sprüche bringen. Vor dem lebendigen und heiligen Gott gibt es nur eine Form, wie wir ihm begegnen. Dass wir niederfallen, nicht? Und ihm die Ehre dadurch geben halt, nicht? Wehe dem, der sich dem lebendigen Gott, der sich Jesus Christus anders nähert, der meint, da anklagend oder sonst wie kommen zu können. Niederfallen vor dem lebendigen Gott. Das ist erstens eine Geste der Ehrung. Im Niederfall zeigt man als Mensch die tiefste Ehrerbietung, die man vor jemand anderem haben kann, halt nicht. Und das ist ganz wichtig, dass wir Gott, dem lebendigen Gott, immer die Ehre geben. Das wird heute leider viel zu wenig thematisiert, dass wir als Menschen die Aufgabe haben, Gott die Ehre zu geben. Gott sei Dank singen wir das immer noch hier und ich habe das bewusst auch in der Liturgie so belassen. Das wird auch so lange bleiben, ich hier Pastor bin in der Liturgie, nicht? Ehre sei Gott in der Höhe. Auch wenn manche fragen, wieso müssen wir das denn jeden Sonntag trällern, nicht? Das singen wir zur Ehre des lebendigen Gottes, damit es euch immer wieder klar wird. Euch und mir, wir haben mit allem, was wir sind, Gott die Ehre zu geben. Bald kommt ja wieder Weihnachten halt, nicht? Was tun die Engel über dem Stall? Ehre sei Gott in der Höhe, so singen sie halt, nicht? Lest man in der Bibel, wann immer wieder die Frage von der Ehre ist halt, nicht? Und wohl dem, der dem lebendigen Gott in dieser Welt die Ehre gibt, der niederfällt und ihm dadurch die Ehre gibt. Aber diese Geste ist nicht nur eine Geste der Ehrerbietung, sie ist auch eine Geste der Demut. Wenn ich vor jemanden niederfalle halt, nicht? Dann ist es ein Zeichen der Demut. Das heißt, ich bin nichts, ich werfe mich vor dir in den Staub und du, der Ewige, bist alles. Im Mittelalter war das gefordert. Da waren die absolutistischen Monarchen so, dass wenn ein Untergebener kam, selbst irgendwelche Adligen, dann mussten die vor ihnen niederfallen. Und wenn er gnädig war, dann sagte er, jetzt kannst du aufstehen. Aber wenn nicht, dann konnte auch so ein Gespräch über Stunden so eingehen, dass jemand einfach im Boden liegen blieb, der König mit ihm sprach und der Untergebene da mit der Nase im Dreck lag. Das war eine erzwungene Demutsgeste. Gott zwingt uns nicht in die Demut hinein, aber wer durch den Heiligen Geist erkannt hat, dass er ist, dass er ewig ist, dass er allmächtig ist, dass er uns das Leben gibt, dass wir in seinen Händen sind, dass wir nur Geschöpfe sind, wir sind nur Ton in den Händen des Töpfers, der wird sehen, durch die Offenbarung des Geistes, dass es nur eine Haltung vor Gott gibt, nämlich die der Demut und die drückt sich hier aus. Du bist alles, Herr, ich bin nichts. Und wehe dem, der anders vor dem lebendigen Gott steht. Und er meint, irgendetwas aufrechnen zu können. Und so ein bisschen was habe ich ja auch drauf. Wir können vor Gott nichts bringen. Deshalb fallt immer wieder nieder in Demut vor dem lebendigen Gott und gibt ihm dadurch die Ehre. Aber es ist nicht nur eine Geste der Ehrung, eine Geste der Demut, die hier der Aussätzige tut. Es ist auch die Geste der Anbetung. Das Niederfallen ist immer wieder auch eine Geste der Anbetung. Die römischen Kaiser haben das in den ersten Verfolgungen immer wieder verlangt von den Christen, wenn sie sie überführen wollten, dass sie Standbilder aufgestellt hatten von sich selber. Und dann wurde verlangt, dass die Christen niederfallen und anbeten. Und ganz viele haben sich da verweigert, haben gesagt, wir fallen nur vor einem nieder, das ist der lebendige Gott. Dann wurden viele von ihnen dafür getötet. Daniel 3 lesen wir das ebenfalls so, dass Nebukadnezar ein Bild aufrichten lässt und sein ganzes Reich verpflichten lässt, alle Untergebenen, die müssen alle niederfallen, und zwar um ihn anzubeten. Das Niederfallen ist gleichzeitig eine Geste der Anbetung. Und wenn wir in der Bibel weiterlesen, ist es das, was vor Gott geschieht. Lest mal Offenbarung 4, Offenbarung 7, was passiert mit den vier Gestalten und den 24 Ältesten vor dem Thron Gottes. Die singen zur Ehre Gottes und fallen immer wieder nieder in der Ewigkeit. Fallen nieder vor dem Allmächtigen. Das werden wir eines Tages auch alle tun, niederfallen vor dem allmächtigen Gott, wohl dem, der das in dieser Welt schon tut. Wenn du vor Gott nicht niederfällst, wenn du dich hochmütig vor dem Allmächtigen erhebst und meinst, ihm so als Kumpel begegnen zu können, dann musst du dich nicht wundern, wenn der lebendige Gott in deinem Leben nicht wirkt. Und dann wird dir Gott auch keine Gnade schenken, weil das sagt die Bibel deutlich, dem Hochmütigen widersteht der Herr, aber dem Demütigen schenkt er Gnade. Deshalb, wenn du Rettung vom Tod haben willst, wenn du mit dem Tod fertig werden willst, dann gibt es, nachdem du zu Jesus gekommen bist, nur eins: Fall vor dem lebendigen Gott, fall vor Jesus nieder. Und ich darf dir versichern, wenn du das tust, wirst du vom lebendigen Gott reich beschenkt werden. Ein drittes, was wir hier lesen, was der Leprakranke tut: zu Jesus rufen. Um mit dem Tod fertig zu werden, musst du Jesus anrufen. Das sehen wir hier in Vers 2. Und er sprach: Herr, und er sprach. Ich habe es eben gesagt, in der Bibel kommen wir zu Jesus und im Beten rufen wir zu Jesus. Das sind die beiden Dinge neben der Buße. Ich sage immer wieder diese drei Bs: Bibel, Beten, Buße, die wir zu tun haben. Wir müssen zu Jesus rufen. Wir müssen ihm unser Elend bringen. Wir müssen es aussprechen vor dem lebendigen Gott. Und so wie der Leprakranke seine Krankheit hier vor Gott gebracht hat, müssen wir unsere Krankheit ausrufen vor dem lebendigen Gott. Da reicht es nicht nur zu sagen, wir kommen zu Jesus, wir lesen in der Bibel, gehen regelmäßig in Gottesdienst, zahlen brav unsere Kirchensteuer halt, nicht? Lassen uns kirchlich trauen, sind konfirmiert worden, eines Tages lassen wir uns auch kirchlich bestatten. Sondern es ist wichtig, dass wir mit unserem Elend, unserer Sünde, unserer Not wirklich es auch ausrufen vor dem lebendigen Gott. Und unsere Krankheit, die uns betrifft, die wir auszurufen haben, ist die Sündhaftigkeit. Das ist unser geistlicher Aussatz. Und da müssen wir immer wieder zu Jesus treten und ihn anrufen: Bitte reinige mich von meiner Aussatz, reinige mich von meiner Schuld, von meiner Sünde, die ich getan habe. Und wenn wir gläubigen Herzens zu Jesus das rufen, so tut er es. Genauso wie er hier den Leprakranken reingemacht hat von seinem Aussatz. Wir müssen zu Jesus rufen. Bei niemandem anderen auf dieser Welt kriegst du deine Schuld und deine Sünde, die du hast, vergeben als allein bei Jesus. Ich sage das auch nochmal deutlich für diejenigen heute unter uns, die nicht wiedergeboren sind, die ihr Leben Jesus noch nicht übergeben haben. Hast du nicht Jesus angerufen und ihn um Vergebung deiner Schuld gebeten, wirst du eines Tages abrechnen müssen mit Jesus Christus. Dann hast du keine Chance. Wer Jesus nicht zum Anwalt hat, dem begegnet er als Richter. Und deshalb ruft den lebendigen Gott an, ruft zu Jesus, benennt euren geistlichen Aussatz, benennt eure Sünde und Schuld, damit ihr davon frei werdet und ewiges Leben bekommt. Haltet ihr fest an eurer Schuld und Sünde, dann kann der lebendige Gott für euch nichts tun. Dann lässt er euch in euren Sünden sterben. Deshalb kommt zu Jesus und ruft ihn an und ruft ihn auch so an, wie es hier der Aussätzige getan hat. Auch hier ist wieder eine Demuts-, eine Ehrerbietungsgeste in dieser Anrede. Er sagt: Herr, Herr. Wir können Jesus ansprechen, lieber Herr Jesus, wir können sagen Herr, wir können ansprechen, aber wir müssen es im Herzen wissen, dass er der Herr ist. Erste Gebot: Ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin der Herr. Und das müssen wir immer wieder tief im Herzen haben und wir sollen es auch immer wieder sagen in unseren Gebeten: Herr, du bist der Herr. Wir sind nur Sklaven. Du bist der Herr. Also Herr meint hier nicht wie Herr Latze hier in dem Zusammenhang. Hier steht Kyrios, das heißt der allüberbietende Befehlsinhaber, der Herr. Wenn Paulus sich vorstellt in seinen Briefen, schreibt er immer wieder: Paulus, Doulos Jesus Christos. Knecht, Sklave Jesus Christus, und bringt damit sich zum Ausdruck, was es heißt, einen Herrn zu haben. Das heißt, man selber ist nur Knecht, man ist nur Sklave. Und das ist es tatsächlich. Wir haben einen Herrn, wir sind nichts anderes. Und das müssen wir wissen. Auch das ist wieder ein Zeichen tiefer Demut, diese Anrede. Und das müsst ihr wissen, wir seid nicht auf Augenhöhe mit dem lebendigen Gott. Das ist nicht der Kumpel am Tresen in der Bar, mit dem man mal irgendwelche Dinge besprechen kann, der ihm da kluge Ratschläge gibt. Er ist alles, wir sind nichts. Und das haben wir anzuerkennen. Nochmal, erste Gebot: Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir, keine anderen Herren halt. Nicht, auch nicht dich selber, dass du sagst, naja, dir kann ich ja auf Augenhöhe begegnen. Wenn immer Menschen dem lebendigen Gott begegnen, dann stellen sie eins fest: in seiner Gegenwart kannst du gar nicht bestehen. Jesaja, der bevollmächtigte Prophet, halt nicht: Hilfe, schreit er so, als er nur die Füße des Schemels des Thrones sieht, halt nicht: Hilfe, ich vergehe, weil ich vor dem lebendigen Gott nicht bestehe. Er ist der Herr. Und so redet und ruft diesen Jesus an, halt nicht mit aller Demut, mit aller Ehrerbietung. Und dann werdet ihr sehen, wie der lebendige Gott euch erhört. Und wenn du mit dem Tod fertig werden willst, noch einmal, musst du Jesus anrufen als den Herrn und ihm deine Schuld, deine Sünde, deinen geistlichen Aussatz bekennen. Ein viertes: dem Willen Jesus unterwerfen. Um mit dem Tod fertig zu werden, musst du dich dem Willen Jesu unterwerfen. Das tut hier der Aussätzige, ein Vorbild an Glauben. Wenn du willst, so sagt er, kannst du mich reinigen. Der kommt ja nicht mit zum Anspruchsdenken, so nach dem Motto: Wohlstandsevangelium von irgendwelchen amerikanischen Pastoren, das ich übernommen habe, nicht? Und weil ich jetzt das und das gebracht habe, ich bin zu dir gekommen, ich habe mich niedergeworfen, halt, ich habe zu dir gerufen, jetzt musst du aber auch, jetzt musst du funktionieren. So funktioniert unser lebendiger Gott nicht. Wenn du willst. Und das ist eine ganz tiefe Form der Frömmigkeit, wenn man da endlich hingelangt ist, halt, nicht? Dass es um den Willen Gottes geht und nicht um unseren Willen. Wir beten es üben gleich auch nochmal im Vater Unser, nicht? Da werdet ihr alle darum bitten, halt, nicht? Dein Wille geschehe, dein Wille geschehe. Ich hoffe, ihr könnt es alle gleich wirklich mit gläubigem Herzen mitbeten, halt. Dein Wille geschehe. Und die Bibel spricht immer davon, dass es darum geht in unserem Leben, dass es nicht um unseren Willen geht, sondern um den Willen des lebendigen Gottes. 1. Johannes 2 heißt es: die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Mit dem, was irdisch und fleischlich ist, vergeht hier alles. Aber wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Deshalb unterwerft euch immer wieder dem Willen Gottes. Das ist wahrer Glaube. Wahrer Glaube, der hat eine aktive und eine passive Seite, nicht? Wahrer Glaube ist wie so eine Münze, der hat zwei Seiten. Der wahre Glaube wird erstens dadurch ausgezeichnet, dass er weiß, dass er felsenfest weiß, dass Jesus Christus alles tun kann, dass er wie hier heilen kann. Dass er auch Tote zum Leben erwecken kann. Dass man das weiß, das ist die eine Seite. Aber das ist nur die eine Seite des Glaubens. Die andere Seite des Glaubens ist, dass man sich auch vollständig seiner Verfügungsgewalt unterwirft. Viele Menschen sind immer noch so drauf im christlichen Glauben, die meinen dann: ja, ich weiß ja, dass mein Gott helfen kann, ich glaube auch an diesen Gott, aber jetzt müssen wir mal irgendwie dealen, dass die Dinge in meinem Leben so laufen sollen, wie ich mir das vorstelle, hinsichtlich meiner Ehe, bezüglich meiner Karriere und auch mit meiner Krankheit. Und da haben wir manchmal Vorstellungen und die sind alle so humanistisch richtig, aber die entsprechen nicht dem Willen Gottes. Und glaub mir, wenn du da immer noch drin bist und nicht akzeptierst die andere Seite der Medaille, dass wir eben auch vollständig uns der Verfügungsgewalt des lebendigen Gottes zu unterwerfen haben, dann bist du noch ein Anfänger im Glauben. Dann hast du eine Menge noch nachzuholen. Dann muss der Heilige Geist wirklich noch arbeiten an dir und dir dich wachsen lassen. Dann nimmst du immer noch, wie Paulus das einmal sagt, halt nicht die flüssige Nahrung zu dir. Du musst langsam festes Brot bekommen. Ja, wir haben lebendigen Gott, der kann alles tun. Gar keine Frage. Und den dürfen wir auch durch Gebete bewegen. Aber vergesst niemals, euch der absoluten Verfügungsgewalt des lebendigen Gottes auch zu unterwerfen. Und nicht nur mit den Lippen, sondern wirklich mit dem Herzen. Und wenn ihr da noch nicht seid, bittet Gott darum, dass er euch das schenkt. Den Konfirmanden bringe ich immer bei, dass es beim Bittgebet 5 verschiedene Stufen gibt. Es gibt ja verschiedene Arten von Gebet. Eins ist das Bittgebet, neben dem Lobpreis, dem Danken halt, nicht der Sündenbekenntnis. Beim Bittgebet gibt es 5 Stufen. Erste Stufe beten sie alle, nicht: gib mir, gib mir, gib mir, nicht: gib mir eine gute Note halt, nicht: gib mir Gesundheit, nicht: gib mir, gib mir, gib mir. Das sind so die Anfänger. Da heißt noch nicht, dass du auch Jesusgläubig bist. Das tun sie alle, auch die Atheisten, wenn sie ihre Krebsdiagnose kriegen. Zweite Stufe ist: gib anderen. Wenn man fürbittend wird, da ist man schon ein Stück weiter, nicht? Nicht nur für mich bitten, sondern auch für andere. Dritte Stufe im Gebet, wo man merkt, man kommt weiter, ist, wenn Leute beten: vergib mir meine Schuld, nicht? Da geht es nicht nur um die materiellen, irdischen Dinge, wenn Leute anfangen, um die Vergebung der Schuld, Reinigung von ihrem geistlichen Aussatz bitten. Vierte Stufe: gib anderen, die an mir schuldig gewesen sind, nicht? Auch Vergebung, nicht? Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist die vierte Stufe. Und die fünfte und letzte Stufe, dann bist du weit gekommen. Wenn du wirklich beten kannst: dein Wille geschehe. Da bittest du nicht mehr um das, was der Herr, was du meinst, was der Herr dir zu geben hat, sondern sagst du nur noch: Herr, ich befehle deinem Willen mich an. Führe du mich. Hier bin ich. Ich bin nichts, du bist alles. Führe mich. Dein Wille geschehe. Ihr dürft alles andere auch bitten. Nicht, dass irgendjemand denkt: oh, wir dürfen nicht mehr bitten für unsere Nachbarn, nicht mehr für unsere lieben Menschen, die krank sind. Ganz im Gegenteil, tut das. Aber vergesst nicht das Wichtigste: immer wieder euch dem Willen Gottes zu unterwerfen. Und da sagt man: ja, das kann ich nicht. Kann ich dem Gott denn vertrauen? Wisst ihr, wir vertrauen doch Menschen. Ich habe vor 2 Jahren ja diesen schweren Unfall gehabt, halt nicht, Arm gebrochen, Bizeps abgerissen, lag im Krankenhaus. Dann kommt der Oberarzt zu mir und sagt, zeigt mir dann so die Röntgenbilder und hier die Kernspintomographie, habe ich da nichts drauf sehen können, habe ja keine Ahnung, weil ich habe nicht kein Medizin studiert, sagt, das ist passiert hier, wir müssen jetzt Folgendes machen, wir operieren so und so und so, ist das in Ordnung, unterschreiben Sie hier. Was mache ich? Ich vertraue dem. Ich habe keine Ahnung, ich vertraue dem. Setz mein Friedrich Wilhelm drunter halt, nicht? So. Und noch bei jemandem, den ich noch bezahlen muss halt, nicht? Also je mehr der operiert, nicht, desto mehr Geld verdient er ja mit mir. Den bezahle ich nicht. Ich vertraue dem, damit er es an mir macht. Ich gebe mich voll in seine Hände. Der narkotisiert mich, operiert mich. Zu einiger Zeit, das Auto meiner Frau kaputt war, habe ich es auch in die Werkstatt gebracht, nicht? Keine Ahnung, was dran ist. Kommt der Mechaniker, sagt, Herr Latzel, Folgendes, zack, 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 das und das müssen wir machen halt, nicht? Kostet die und die Summe. Was mache ich? Ich vertraue dem, lass das machen, nicht, obwohl der viel Geld mit mir verdient hat. Und jetzt passt auf, das geht ja bei euch genauso. Ihr vertraut euren Ärzten, ihr vertraut euren Automechanikern, ihr vertraut euren Ehepartnern halt nicht. Aber wisst ihr, wir haben häufig Probleme, dem zu vertrauen, dass er es gut mit uns meint und richtig macht, der für uns bezahlt hat. Jesus Christus hat auf Golgatha für mich bezahlt, für den habe ich nichts getan. Der hat sich für mich hingegeben, der hat mich so lieb, dass er für mich gestorben ist, halt nicht. Und da soll ich dem nicht vertrauen. Halleluja. Also wenn ich gleich Vater unser bete, halt nicht, da sage ich aber mit ganzer Inbrunst nicht, dein Wille geschehe, was das auch einmal sein mag. Und wenn ich nächstes Jahr hier auf dieser Liste stehe und an erster Stelle steht dann Olaf Latzel, unser Pastor ist leider auch nicht mehr bei uns, halt nicht, bitte, dann ist es der Wille Gottes. Wenn ihr das so gefügt habt, ist alles in Ordnung. Da will ich mich reingeben, halt nicht. Dein Wille geschehe, im Himmel so auf Erden, halt nicht. Ich will mich dem Willen Jesu unterwerfen. Wenn man nur ein bisschen drüber nachdenkt, halt nicht, der weiß, macht das Beste, was man machen kann, halt nicht. Der hat ja die Ahnung, was weiß ich denn, was morgen, was übermorgen, was in 20 Jahren ist, halt. Keine Ahnung, aber Gott weiß das und er führt mich gut. Und wenn ich das weiß, dass der für mich bezahlt hat mit seinem Blut, nicht, sich auch um mich kümmern will, habe ich kein Problem, mich dem anzubefehlen und mich einfach dem zu unterwerfen. Und dazu möchte ich euch auch aufrufen. Und erwerft euch mit allem, was ihr seid und habt, immer wieder dem Willen Gottes. Das ist das Beste, was ihr tun könnt. Ihr ist der Experte eures Lebens. Ihr ist derjenige, der euch lieb hat. Ihr ist derjenige, der auf Golgatha schon längst für euch bezahlt hat. Da macht ihr nichts falsch. Das ist ohne Risiko. Beim Arzt, da weiß man nie genau, ist das jetzt tatsächlich das, was medizinisch indiziert ist, oder will der nicht eher seine Geräte abbezahlen oder sonst irgendwas machen, nicht? Auch beim Automechaniker, ob das alles stimmt, was der mir erzählt, oder was ich doch noch vielleicht auf 50.000 Kilometer ging, keine Ahnung. Da können wir nicht sicher sein, weil da müssen wir bezahlen. Aber beim lebendigen Gott, der für uns bezahlt hat, da können wir fröhlich uns ihm unterwerfen und sagen, egal was passiert, machen wir alle so, wie du willst, Herr, da haben wir ein fröhliches Ja dazu. Dem Willen Jesu unterwerfen, wenn wir mit dem Tod fertig werden wollen, dann wollen wir das tun. Und dann, liebe Brüder und Schwestern, halt, passiert Folgendes, wenn wir diese ersten 4 Schritte getan haben, halt nicht, also wenn wir zu Jesus gekommen sind, halt nicht, wenn wir vor Jesus niedergefallen sind, wenn wir zu Jesus gerufen haben und wenn wir uns seinem Willen unterworfen haben, dann dürfen wir sicher sein, dass dasselbe an uns passiert, wie hier dem Aussätzigen, dem Leprakranken der Geschichte. Dann wird uns Jesus reinigen, von Jesus reinigen lassen halt, nicht? Da heißt es im Vers 3, und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will es tun, sei rein. Und sogleich wurde er von seinem Aussatz rein. Auch hier passiert wieder etwas, was nicht sein kann. Jesus, der Heilige, der kann eigentlich nicht Kontakt mit dem Aussätzigen haben, mit dem Unreinen. Und doch, er geht hin, nachdem der Aussätzige so sich dargestellt hat, dass er gekommen ist, dass er niedergefallen ist, dass er ihn angerufen hat, dass er sich seinem Willen unterworfen hat. Da rührt der lebendige Gott in Jesus Christus ihn an und macht ihn rein. Und da ist er fertig mit seiner Krankheit. Die ist erledigt, er ist reingeworben, der Tod hat da keine Macht mehr über ihn. Und das ist ein Bild, was mit uns passiert, mit unserer Sündhaftigkeit. Wenn wir mit unserer Schuld, mit unserem geistlichen Aussatz kommen, der uns zum Tode führt, nicht der Sünde sollt ist der Tod, heißt es im Römerbrief, der Sünde sollt ist der Tod. Wenn wir mit dieser todbringenden Krankheit zu Jesus kommen halt, und wenn wir vor ihm niederfallen, wenn wir ihn anrufen, wenn wir uns seinem Willen unterwerfen, dann dürfen wir wissen, wird der Heiland uns anrühren. Dann wird er uns anrühren. Dann gibt er uns seinen Geist. Und dann sind wir des ewigen Lebens gewiss. Halleluja, das dürfen wir wissen. Und zwar nicht nur wie hier für den Aussätzigen, der dann eben ein paar mehr Jahre bekommen hat. Nicht mit all dem, was dann wunderbar wieder wurde, wie er zu seiner Familie zurückkommen konnte, wie er wieder am Kultus teilnehmen konnte. Nein, er ist ja dann auch irgendwann gestorben. Wir werden auch eines Tages den biologischen Tod sterben. Aber wenn Jesus uns angerührt hat und er uns gereinigt hat mit seinem Blut, dann haben wir ewiges Leben. Dann haben wir ewiges Leben. Und das ist das Wunderbare. Und das wünsche ich uns für uns alle. Wir denken ja heute über den Tod nach. Wir alle müssen früher oder später in den Tod hinein. Einige von uns vielleicht schon nächstes Jahr, einige in den nächsten 10 Jahren, aber in 100 Jahren gibt es niemanden von uns mehr. Sind wir alle weg, wenn Jesus nicht vorher wiedergekommen ist. Sind wir alle weg, sind wir alle gestorben. Das ist nicht schlimm, wenn man Jesus hat. Wenn er einen gereinigt hat von der Schuld, einen sauber gemacht hat vom geistlichen Aussatz, dann darf man wissen, dass man ewiges Leben hat. Das ist das Einzige, was du klären musst in deinem Leben. Nicht deine Krebsvorerkrankung, Vorsorge, die sollst du auch machen, gar kein Thema. Nicht, dass du, was weiß ich, dich gesund ernährst. All diese Dinge darfst du gerne tun. Das Wesentliche deines Lebens muss sein, dass du von Jesus angerührt worden bist, dass du seinen Geist hast und dass er mit seinem Blut deine Schuld vergeben hast. Dass du rein bist von deinem geistlichen Aussatz und dass du dann ewiges Leben bekommst. Und das wünsche ich uns allen, die wir heute hier sind. Dass wir uns nicht nur in einem der nächsten Gottesdienste wiedersehen, sondern dass der einst, in 100 Jahren, wenn wir alle hier auf Erden abgerufen worden sind, dass wir alle dann auch zusammen sind in der Ewigkeit bei unserem Herrn Jesus Christus, weil er uns angerührt hat. Wie man mit dem Tod fertig wird: erstens zu Jesus kommen, zweitens vor Jesus niederfallen, drittens zu Jesus rufen, viertens dem Willen Jesu unterwerfen und fünftens von Jesu reinigen lassen. Möge unser Herr und Heiland diese Predigt an deinem Leben und deinem Glauben segnen. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.